Лоро, радио многогранного Ростока.
Radio for a diverse Rostock.
Radio para un Rostock muy diverso.
Radio hecho con el Rostocknak.
Radio lite adedul maharati fi Rostock.
Radio prepestreshi Rostock.
Radio für ein vielfältiges Rostock.
Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ihr habt genau richtig eingeschaltet. In der nächsten Stunde hört ihr die Sendung des interkulturellen Workshops. Ich bin Audrey und sage euch Bonjour. Für euch sind heute ebenfalls im Studio
Renate, salutare!
Wir haben für euch ein vielfältiges Programm vorbereitet. Unsere Themen heute sind unter anderem das chinesische Frühlingsfest und eine Fotoausstellung von Peter Kiel, die am 28. Januar im Studentenwerk eröffnet wurde. Wir widmen uns in einem Beitrag Friedrich Douglass, einem der ersten anerkannten Interessenvertreter der Afroamerikaner. Renata wird uns von ihrer Reise nach Spanien berichten und Travi erzählt uns über seine unterschiedlichen Erfahrungen an der amerikanischen und an der deutschen Universität.
Veranstaltungstipps haben wir auch für euch vorbereitet und ganz viel Musik. Bevor wir unseren ersten Beitrag über Friedrich Douglass kommen, hören wir jetzt erstmal den Song Route 8 von der schwedischen Popband Kent.
Frederick Douglass wurde am 14. Februar 1817 in Maryland geboren. Mit 20 Jahren gelang Douglass die Flucht aus der Sklaverei in den Norden, wo sie zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschaffen war. Er schloss sich der American Anti-Slavery Society an, für die er jahrelang als Redner auftrat. 1845 veröffentlichte er seine Autobiografie Life of an American Slave, die zu einem großen Erfolg wurde und ihn bekannt machten. Martin erzählt seine Geschichte.
Frederick Douglass wurde 1817 oder 1818 als Sklave mit dem Namen Frederick Augustus Washington Bailey in Talbot County, Maryland geboren. Als er etwa 7 Jahre alt war, starb seine Mutter Harriet Bailey, aber er durfte nicht zu ihr. Sein Vater war vermutlich der Weiße, der seine Mutter und ihn als Sklaven besessen hatte, bis er Frederick 1825 nach Baltimore weiterverkaufte oder vermietete. Dort wurde der junge Haussklave bei der Familie Hugh. Heimlich und gegen den Willen ihres Mannes brachte ihm die Frau seiner Herrn Lesen und Schreiben bei. 1838 gelang es ihm, nach New York zu fliehen. Der Erfolg dieses Versuchs beruhte auf dem ausgeliehenen Schutzbrief eines Seemannes. In der Freiheit änderte er seinen Namen von Frederick Bailey zu Frederick Douglass. 2 Jahre später ließ man ihn auf einer Abolitionistenversammlung in Nantucket, Massachusetts, von seinen Erlebnissen als Sklave berichten. Das war der Beginn einer Karriere als Redner. Parallel dazu engagierte sich Frederick Douglass als Schriftsteller gegen die Sklaverei. Sein erstes, 1845 veröffentlichtes Buch trug den Titel A Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave. 1845-46 hielt sich Frederick Douglass auf Einladung seines irischen Verlegers in Irland und im Vereinigten Königreich auf. Auf der Welle des Abolitionismus entstand die Frauenbewegung in den USA. 1848 nahm Frederick Douglass als einziger männlicher Afroamerikaner an einer Versammlung der Frauenbewegung in Seneca, South Carolina teil. Abraham Lincoln empfing ihn zweimal und bei den Feierlichkeiten zur Ratifizierung des 15. Verfassungszusatzes im Jahr 1870 war Frederick Douglass der Hauptredner. Dabei ging es um das Verbot, einer Person aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit, der Hauptfarbe oder eines früheren Sklavendaseins, das Wahlrecht zu verweigern. 2 Jahre später kandidierte die Journalistin Victoria Claflin Woodhull Martin als erste Frau für die US-Präsidentschaft. Unterstützt wurde sie dabei von Frederick Douglass, den sie im Fall ihrer Wahl zum Vizepräsidenten machen wollte. Daraus wurde allerdings nichts, weil Victoria Burthardt das Mindestalter von 35 Jahren noch nicht erreicht hatte und Frauen gar nicht zugelassen waren. US-Präsident Benjamin Harrison ernannte Frederick Douglass 1891 zum amerikanischen Generalkonsul in der Republik Haiti. Am 20. Februar 1895 starb Frederick Douglass nach einem Meeting mit dem National Council of Women in Washington, D.C.
Ja, man kann sagen, Frederick Douglass erschien wie der lebende amerikanische Traum, war aber auch der stete Erinnerung an den amerikanischen Albtraum. Der irische Schriftsteller Colm McCann hat das Leben von Frederick Douglass aufgegriffen und ihn zu einer Hauptfigur seines Romans Transatlantik gemacht. Unser nächster Song ist Hopi Pola von Sigur Rós, das seine Songs aber nicht nur auf Islandisch, sondern auch auf Valenska schreibt und singt. Valenska ist eine konstruierte Sprache vom Lieder des Bandes entwickelt.
Kommen wir nun zu einem ganz aktuellen Thema. Heute ist nicht nur Aschermittwoch, sondern auch der Beginn des chinesischen Frühlingsfestes. Yue hat einen Beitrag für uns vorbereitet.
Bald kommt das chinesische Neujahr, und zwar am 19. Februar. Nach dem Mondkalender werden in China die vier Jahreszeiten weiter in 24 Solar Terms unterteilt. Das spielt eine wichtige Rolle in der chinesischen Landwirtschaft. Die Bauern säen und ernten nach diesen Solar Terms. Das chinesische Neujahr ist ein Zeichen für den Beginn des Frühlings und damit für den Anfang eines neuen Kreislaufs von Pflanzen, Wachsen und Ernten. Deshalb wird es auch als Frühlingsfest bezeichnet. Im Chinesischen heißt das Frühlingsfest Nian. Nach der chinesischen Mythologie ist Nian ein Monster, das am Abend vor dem Neujahr zu den Menschen kommt, die Dörfer zerstört und alles kaputt macht. Zufällig haben die alten Chinesen herausgefunden, dass das Monster Angst vor Farbe Rot, vor Feuer, vor Feuerwerk hat. Diese Mythologie ist bis heute überliefert und deshalb feiert man heute noch das Frühlingsfest mit roter Dekoration und Feuerwerk. Zu der Dekoration dürfen auf keinen Fall die roten Bahnen fehlen, mit denen wir unsere Türen schmücken. Außerdem ist das Frühlingsfest auch ein Familienfest, an dem alle Familienmitglieder sich treffen und gemeinsam essen und trinken. Das Frühlingsfest läutet das Neujahr ein und dieses Jahr ist das Jahr des Schafes. Das Schaf gehört zu dem chinesischen Tierkreiszeichen. Das chinesische Tierkreiszeichen wird in China für die Bezeichnung von Alter verwendet. Es ordnet entsprechend dem Geburtsdatum und dem Mondkalender jedem Menschen ein bestimmtes Tier zu. Diejenigen, die im Jahr 1979, 1991, 2003 geboren sind, haben das Tierkennzeichen Schaf. Also, ich bin im Jahr 1991 geboren, so ist dieses Jahr mein Jahr. Vor kurzem hat meine Mutter mich angerufen und mich daran erinnert, noch ein rotes Kleidungsstück zu kaufen. Nach der chinesischen Mythologie ist man zu seinem Jahr besonders schwach und muss sich vor bösen Geistern hüten. Also, wenn ich in meinem Jahr am Frühlingsfest rote Kleidung trage, kann ich die böse Geister vor mir fernhalten.
Da Yue jetzt schon das Frühlingsfest feiert, wollen wir sie mit einem Lied grüßen, da sie sich selbst ausgesucht hat. Der Titel lautet Wang Fei de Chuan Qi, das heißt übersetzt Legende.
Musik Wir haben ein neues Mitglied in unserem interkulturellen Workshop, Travis. Er kommt aus Georgia und ist gerade Gaststudent an der Uni Rostock. In seinem Beitrag zieht er Bilanz über die Vor- und Nachteile eines Studiums in den USA und in Deutschland. Hören wir mal rein.
Unterschiede zwischen Deutschland und den USA, so die Uni, was ich hier gut finde, was ich hier auch nicht so gut finde. So die Uni in den USA ist ziemlich teuer. Ein Semester an meiner Uni zu Hause kostet ungefähr $4,000 und das kann man mit den 152 Euro oder was auch immer pro Semester hier in Rostock nicht vergleichen. In den USA gibt es aber viele Stipendien. Zum Beispiel gibt es in Georgia, das ist meine Heimatstadt, das Programm Hope Scholarship, das für die Stipendiengebühren aufkommt. Seit ich mein Masterstudium in den USA begonnen habe, habe ich die Gebühren nicht mehr bezahlt, weil ich an der Universität arbeite. In den USA gibt es fast jeden Tag Hausaufgaben. Man muss entweder lesen oder eine Aufgabe schreiben. Es ist ziemlich selten, dass ich hier in Deutschland etwas machen muss. Hier ist es von den Professoren abhängig, ob es eine Anwesenheitspflicht in den Kursen gibt oder nicht. Was ich komisch finde, manchmal muss man sich zwingen, zur Uni zu gehen. Besonders in diesen Wochen, wenn es jeden Tag regnet. Also bei uns gibt es viele Prüfungen. Das Testergebnis macht vielleicht 10-15% der Note im Kurs aus. Die Klausur am Ende vielleicht 20-25%. In Deutschland gibt es nur die eine Klausur und wenn man die nicht besteht, besteht man den Kurs nicht. Ich finde die Lehrpläne in Deutschland auch nicht so detailliert. Wenn man einmal nicht zur Uni geht, ist man unsicher, was man lesen soll oder ob es eine Hausaufgabe gibt. Davor gibt es in den USA am Ende des Semesters weniger Optionen. Es gibt nur immer eine einzige Entscheidung. Eine Hausarbeit oder eine Klausur? Der Professor wird das bestimmen. Ich finde es gut, dass die Studenten sich in Deutschland entscheiden dürfen. Mir gefallen hier auch die Tutorien. Es ist eine tolle Idee, dass diese jede Woche stattfinden. In den USA gibt es diese sogenannten Review Sessions, aber die gibt es nur entweder am Ende des Semesters oder vor einer wichtigen Prüfung. Und es ist ein bisschen kompliziert, dass man sich hier in Rostock anmelden muss, um eine Prüfung zu schreiben. Als Gaststudent brauchte ich das sowieso nicht machen.
Danke an Travis für seinen Vergleich. Man hat schon den Eindruck, dass Studium in Deutschland freier ist. Hier wird einem nicht immer vorgegeben, was man noch zu Hause oder zusätzlich für das Seminar machen müsste. Das scheint die Uni in den USA geregelt zu sein. Ich denke, ich würde deshalb lieber in den USA studieren. Bevor wir gleich zu unseren V-Tipps kommen, hören wir erstmal den nächsten Song, Parmi eux, das heißt Ich bin unter Ihnen, von der französischen Band Deportivo.
Und das war also Deportivo mit Parmi eux. Und falls es euch den Lust, die Wörter zu verstehen gegeben hat, könnt ihr ja probieren, Französisch zu lernen, zu sprechen. Oder falls ihr einfach Franzosen kennenlernen wollt, dann könnt ihr an der französischen Stammtisch am Mittwoch um 8:30 im Café Marat vorbeikommen. Und jetzt kommen wir zu unserer Veranstaltung Tipps, die Carina für euch herausgesucht hat.
Aus dem Reich der Miete kommt nicht nur gutes Essen, sondern auch der chinesische Nationalzirkus. Dieser öffnet den Zuschauern am 21. Februar um 16 Uhr die Tore der Stadthalle, um in die sogenannte verbotene Stadt zu gelangen. In dieser gewährt man durch künstliche Darbietungen einen tieferen Einblick in die chinesische Kultur mit ergreifender Geschichte zwischen Kaisern Konfuzius, Karma und Konkubinen. Nu numai mâncarea delicioasă vine din regatul de mijloc, ci și circul național chinezesc. Acesta este deschis pentru vizitatori pe data de 21 februarie de la ora 16, pentru a se putea ajunge în așa zisul oraș interzis. Spectacolul oferă o privire detaliată în cultura chinezească cu povești între împărați, Confucius, Karma și concubine.
Sehnsucht nach Paris. Wenn man das hört, denkt man gleich an Liebe, Schmerz, Schnulzfilme à la Audrey Hepburn. Man muss kein Mädchen sein, um diese Assoziation mit Paris zu haben. Und so geht es auch Brigitte, die seit einer gefühlten Ewigkeit mit ihrem Ehemann Xavier in der Alltag in Hain lebt. Die Kinder sind ausgezogen und sie kocht jeden Tag für ihren Ehemann und seine Helfer für die Viehzucht. Doch als Brigitte bei einer Party auf den jungen Pariser Stan trifft, sich mit ihm unterhält und flirtet, beginnt ihn ihr die Sehnsucht nach einem anderen Leben aufzukeimen. Sehnsucht nach Paris könnt ihr euch bis zum 25. Februar im Livou angucken. La ritournelle avec Isabelle Huppert, en allemand Sehnsucht nach Paris. Et il est vrai que lorsqu'on lit ce titre sur l'affiche, nous viennent en tête amour, grande peine de cœur et film gnangnan. Pourtant, pas besoin d'être Feurbleu pour associer ces motifs romantiques à la capitale française. C'est exactement ce que fait Brigitte, jouée par Madame Huppert, qui se morfond depuis une éternité dans un quotidien lassant. Les enfants sont partis et sa tâche principale est de faire la cuisine pour son mari Xavier et leur employé qui les aide à la ferme. Lorsque Brigitte rencontre le jeune Parisien Stan lors d'une fête, un jeu de séduction commence et un désir d'une vie plus rose s'éveille. Sehnsucht nach Paris, à voir au Livou jusqu'au 25 février.
Amazing Shadows, performed by Catapult aus den USA, präsentieren live in Wismar die faszinierende Reise in das Reich der liebenden Schatten. Die Show Amazing Shadows ist gleichzeitig Tanz und Akrobatik. Die Künstler kreieren in unglaublicher Geschwindigkeit Tiere, Menschen, Maschinen, welche im Schattenreich lebendig werden. Also, wenn ihr auch in den Bann von Catapult Entertainment gezogen werden wollt, dann nehmt euch am Sonntag, den 22. Februar, ab 19 Uhr Zeit und geht ins Theater der Hansestadt Wismar. 美国影子舞创造的神奇世界，威斯玛将现场呈现一场影子舞，带你进入一个神奇的影子王国。 影子舞融合了舞蹈和杂技元素，在影子王国里，表演者将通过快速移动、生动完美的变换成动物、人物甚至机器等各种造型。好了，如果你们想真正体验影子舞的魅力，2月22日星期天，汉萨城威斯玛剧院与你相约。
Und das war der Song She Will Be Loved von Maroon 5. Denn unser nächstes Thema ist Liebe bzw. der Valentinstag, welcher am Samstag stattgefunden hat. Der Valentinstag, der Tag der Liebenden, ist umstritten. Manche empfinden ihn als kitschig und unnötig, andere wiederum nehmen ihn sehr wichtig. Auf jeden Fall hat dieser Tag eine lange Tradition und wird mittlerweile beinahe in der ganzen Welt auf unterschiedlichste Art und Weise gefeiert. So auch in China. Hier hat der Tag der Liebenden aber einen ganz anderen Hintergrund. Namei erzählt uns davon.
Der Februar ist der Monat der Liebe. Und heute ist der wahre Tag der Liebe, nämlich der Valentinstag. An diesem Tag beehren die Europäer ihre Liebsten oder ihre Liebsten. In China wird der westliche Valentinstag bei jungen Leuten auch immer beliebter. Dennoch haben die Chinesen einen traditionellen Valentinstag, nämlich am 7. Tag des 7. Monats im chinesischen Mondkalender, am Tag des Qixi-Festes. Das Qixi-Fest geht ursprünglich auf eine schöne, aber auch tragische Liebeslegende zwischen einer Weberin und einem Kurienten zurück. Sie kommen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten. Der Kurierte ist ein armer Bursche. Dagegen ist die Weberin die jüngste Tochter des Himmelsgottes. Trotzdem heiraten sie heimlich auf die Erde, aus Liebe. Sie bekommen eine Tochter und einen Sohn und führen ein glückliches Leben. Ab später erfährt der Himmelsgott davon. Mit seiner Macht lässt er die beiden trennen durch einen heißenden und sebenden Fluss. Der Kuhhirte versucht seine Frau in einem Kampf wiederzubekommen, schafft es aber nicht. Dennoch erlaubte der Himmelsgott nach diesem Kampf beiden Liebenden, dass sie sich am 7. Tag des 7. Monats des chinesischen Mondkalenders einmal im Jahr auf der Brücke der Ersten treffen können. Wegen dieser schönen Ursprungsgeschichte haben viele chinesische Dichter poetische Verse darüber geschrieben. Und heute lesen wir ein traditionelles Gedicht aus der Song-Dynastie, ungefähr vor 1000 Jahren. In diesem Gedicht wird die Geschichte von Qixi sowie die große Liebe beschrieben.
鹊桥仙 宋 秦观仙云弄巧飞星传恨银汉迢迢暗渡金风玉露一相逢便胜却人间无数情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。
Diese chinesische mythische Geschichte erzählt von dem eigentlichen Wesen von Lieben.Wie sie Grenzen überschreitet und sich für das Richtige einsetzt. Da sieht der Valentinstag im Handel und auf dem Weltmarkt ganz anders aus, gerade auch im Hinblick auf die Partnerbörsen und Singleclubs, die diesen Tag auch für ihre Zwecke ausnutzen und einen Handel mit der Liebe treiben.
In Bukurei!
So, das war der Song Bukurești 555 von Ada featuring WhatsApp. Wir bleiben thematisch in China. Vor 14 Tagen war die chinesische Woche in Rostock, die Yu organisiert hatte. Ziel dieser Woche war, die vielfältigen Facetten der chinesischen Kultur zu zeigen. Audrey hat die Fotoausstellung von Petra Kill besucht, welche längere Zeit in China gelebt und viele Erfahrungen mit der chinesischen Kultur gesammelt hat. Hören wir einmal rein.
Petra Kill beginnt den chinesischen Abend mit der traditionellen Geschichte des Ungeheuers, das während des kommenden chinesischen Neujahrs gefeiert wird. Die Expertin schildert Eindrücke von diesem besonderen Ereignis, vergleichbar mit unserem Weihnachten, Fasching und Ostern zusammen. Rot, die Farbe, die Freude und Glück symbolisiert, ist während dieses Festes überall zu sehen.Auf Petra Kills Fotos fällt mir genau das auf, die Farbe Rot zum Beispiel auf dem Kleid der traditionell gekleideten Braut. Die traditionelle Seite Chinas ist in der Hauptstadt Peking allgegenwärtig. Die Ausstellung richtet sich aber nicht nur an diese Facette aus. Petra Kill interessiert sich für die hierzulande weniger bekannten Gesichter Chinas und sie will sie auch zeigen.
Ich habe Sinologie studiert und mein zweites Fach war Ethnologie. Ich habe mich also schon immer für die sogenannten nationalen Minderheiten in China interessiert. Und das hat mich immer irgendwie fasziniert. Andere Lebensweise innerhalb dieses riesigen China gibt es 57 verschiedene ethnische Gruppen. Ja? Wenn man sich die schiere Größe des Landes vorstellt, ist das gar nicht so verwunderlich. Ja? Es ist größer als Europa und wenn man...einfach sagt, alle europäischen Länder eine ethnische Gruppe oder so. Und diese Gruppen, die haben ja ganz andere Kultur, was sich dadurch ausdrückt, sie haben eine andere Sprache, sie haben zum Teil eine ganz andere Schrift, ja, andere Glaubensvorstellungen, andere Religionen, also eigentlich ein ganz anderes Leben.
Dafür liefert sie uns ein deutliches Beispiel mit Porträts von Menschen der autonomen Region Xinjiang.Dieses bergige Wüstengebiet macht ein Sechstel des Landes im Norden aus. 22 Millionen Menschen leben dort. Das sind 2% der Bevölkerung.
In Xinjiang leben halt eben die ethnischen Gruppen der Uiguren, der Kasachen, der Tadschiken, ja, und noch vielzählige andere Turkvölker, turksprachig. Ja. Man sieht das vielleicht auch ein bisschen auf diesen Fotos, die...Gesichtszüge sehen dann auch ein bisschen anders aus, weil das einfach turkstämmige Volksgruppen sind. Für mich war es einfach mal interessant, selber dorthin zu fahren. Ich habe lange auch gewartet, bis ich zum ersten Mal gesagt habe, ach Mensch, das ist nämlich echt weit weg. Also mit dem Zug ist man 3 Tage unterwegs gewesen, ja, von Beijing bis dorthin, ja, Tag und Nacht.
Von ihren zahlreichen Reisen quer durch China will die Ethnologin Petra Kiel uns mit ihren Foto erzählen und uns so ihre Begegnungen mit den einzelnen Menschen nah erleben lassen.
Ich habe sicher auch eine ganze Menge Fotografien von irgendwelchen Gebäuden oder von Landschaften und so. Wenn ich die jetzt so durchgucke, die sagen mir ohne Erklärung gar nichts. Ja, da muss ich wissen, wo das ist und so. Sagt mir nicht so viel aus und für mich war immer am wichtigsten dieser Kontakt zu den Menschen. Mir war es immer wichtig, mit den Leuten zu quatschen, ja, mich da hinzusetzen. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum es mir gelungen ist. Die Leute sind sehr offen gewesen, die haben nichts dagegen gehabt, dass ich sie fotografiert habe. Ne? Mich fragen auch viele Leute, ja, wie ist es dir denn so ergangen? Und ich sage häufig, ich habe mich wohlgefühlt. Es war irgendwie, die Menschen haben mich fasziniert und ich habe irgendwie einen guten Zugang gehabt und das war sehr angenehm.
Wir haben jetzt viel über chinesische Traditionen erfahren. Nun aber wollen wir uns anderen Kulturen widmen. Und zwar die der Kanarischen Insel. Unsere Renata kommt gerade aus dem Urlaub von Lanzarote und Fuerteventura und kann uns einiges über diese Insel erzählen. Renata, welche Landschaften und welche Besonderheiten zeichnet Lanzarote aus?
Ja, Lanzarote ist bekannt für ihre vulkanische Landschaft. Da sind immer noch vulkanische, noch aktiven Vulkane. Und ich durfte auf so einen aktiven Vulkan sozusagen spazieren gehen und haben wir auch Experimente da, wurden für uns durchgeführt. Es ist wirklich ziemlich interessant, auf so eine Insel zu fahren, ja, und die Kultur zu erkennen und die Geschichte. Besonders, dass man weiß, dass diese Lanzarote, die Insel, sich durch so einen vulkanischen Ausbruch sich wirklich vergrößert hat, da der Lava im Meer gelaufen ist und dadurch die Größe und die Fläche der Insel vergrößert hat.
Ja, interessant. Und wo hat es dir am besten gefallen?
Am interessantesten fand ich auf Lanzarote, aber so von Erfahrungen her war sowie auch auf Lanzarote, sowie auch auf Fuerteventura wirklich schön und einzigartig.
Ja, und was hat dir am besten gefallen?
Mir hat am besten gefallen, wenn ich tauchen gegangen bin. Es ist wirklich eine einzigartige Erfahrung, denn dieses Gefühl, du siehst nicht mehr das am Fernseher, sondern du siehst die Fische und die ganzen Korallen dort wirklich eine Handbreite von dir weg. Nein. Und es ist ein einzigartiger Gefühl, du denkst in dem Moment, oh Gott, ist es das wirklich? Das ist einfach einzigartig.
So. Und du hast auch einen spanischen Song mitgebracht?
Ja, das ist der Song von Enrique Iglesias, Cuando me enamoro.
Ja, der 21. Februar ist seit dem Jahr 2000, also seit 15 Jahren, der UNESCO-Internationale Tag der Muttersprachen. Ein Gedenktag zur Förderung sprachlicher und kultureller Vielfalt und Mehrsprachigkeit. Ein Thema, das uns bei unserer interkulturellen Redaktion sehr am Herz liegt. Audrey kommt aus dem Elsass, einer Region in Frankreich, wo viele Leute das elsässische Dialekt als Muttersprache haben. Sie hat sich ein paar Gedanken gemacht und das erzählt sie uns jetzt.
Samstag ist der Internationale Tag der Muttersprachen, von der UNESCO initiiert. Zu diesem Anlass wollte ich mir überlegen, was unsere Muttersprache für uns bedeutet. Meine Muttersprache, die ich zurzeit in Rostock nicht so oft verwende, ist Französisch. Die Muttersprache meiner Großeltern und Eltern ist aber Elsässisch. Wir sind in derselben Region geboren und aufgewachsen, jedoch gibt es diesen Unterschied zwischen uns. Warum ist das so? Die Muttersprachen sind oft Dialekte, Variationen von einer offiziellen Standardsprache. Diese Variationen tragen zur kulturellen Vielfalt bei, stehen aber auch heute unter Druck und die meisten sind vom Aussterben bedroht, wie elsässig in meinem Heimatland. Damals war es kein Problem, im Supermarkt, beim Friseur, Bäcker oder Metzger sich ausschließlich auf Elsässisch zu unterhalten. Heutzutage kann aber die junge Generation diese Sprache nicht mehr sprechen, auch wenn sie sie oft versteht, weil sie immer noch von den älteren Generationen sehr oft gesprochen wird. Eine Erklärung dieses Rückgangs ist, dass die Sprache keine französischen Wurzeln hat, sondern eine deutsche Struktur. Das ist ein deutscher Dialekt. Ich will euch diesen sprachlichen Unterschied hören lassen. Deswegen habe ich meine Eltern angerufen und sie gebeten, uns ein Gedicht des elsässischen Dichters André Weckmann vorzulesen. Und das einmal auf Französisch und dann auf Elsässisch.
Comment apprécier le charme d'une chanson si on ne sait pas la chanter? Comment savourer la douceur d'une peau si on ne veut pas la caresser? Comment goûter la tendresse de son pays si l'on ne comprend pas sa langue?
Wer weiß, wie schön ein Liedl ist, wenn man's nicht singen kann. Wer weiß, wie weich ein Hüt ist, wenn man's nicht strichen kann. Und wer weiß, wie warm ein Hemd ist, wenn man's nicht versteht.
Und jetzt von mir auf Deutsch. Wer weiß, wie schön ein Lied ist, wenn man es nicht singen kann. Wer weiß, wie weich eine Haut ist, wenn man sie nicht streichen kann. Wer weiß, wie warm eine Heimat ist, wenn man sie nicht versteht. Wer weiß, dieses Gedicht, das auch über die Muttersprache der Elsässer spricht, zeigt uns, wie ähnlich dieser mit Hochdeutsch ist. Wie kommt es? Das verrät uns die holprige Geschichte des Elsasses. Die französische Region am Grenzgebiet mit Deutschland ist ein zentraler Streitpunkt der zwei Feinde am Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts geworden. Elsass war deutsch von 1871 bis 1919 und dann von 1940 bis 1945. Das hat sprachliche Spuren hinterlassen. Plattdeutsch war ebenfalls die Muttersprache Generationen von Norddeutscher und zeigt beispielsweise die niederländischen Einflüsse auf Deutsch. Sprachen und Dialekte sind das lebendigste Zeichen dafür, dass Europa ein Gebiet der Bewegung und des Austausches ist. Das sagt uns Geschichte und das sagen uns auch die verschiedenen Sprachen und Akzente, die man auf der Straße, in der Straßenbahn oder noch im Radio hören kann. Es gibt zwischen 3000 und 7000 Sprachen in der Welt. Viel sind Dialekte. Mehr als 50 Mundarten färben auch die deutsche Sprache.
Vielen Dank, Audrey, für diese Ausführungen und den O-Ton von deinen Eltern. Das war sehr schön. Und unsere nächste Sendung ist am 14. März. Wir wünschen euch alles Gute und ganz viel Liebe. Zaijian.
A bientôt.
Vam pro pad, dragii mei.
Diese Sendung und die dazugehörige Workshop-Reihe wird als Kleinprojekt gefördert vom Landesamt für Gesundheit und Soziales aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds ESF für Mecklenburg-Vorpommern, ist aber letztlich nur möglich durch das große ehrenamtliche Engagement.